Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Großbaustelle ESG-Regulierung. Wo stehen wir in der Umsetzung? Ja, meine Damen und Herren, die Nachhaltigkeit und hier insbesondere der Klimaschutz und der gesellschaftliche Zusammenhalt, der ist den meisten Bürgern, wie Umfragen zeigen, sehr wichtig. Dessen ungeachtet sind viele Anleger, aber auch Berater und Asset Manager von der ESG-Regulierung durch Penetrierung infolge von Marketingmaßnahmen, vermeintlichen oder tatsächliche Widersprüche in der Berichterstattung und öffentlichen Diskussion schlichtweg angenervt. Vor diesem Hintergrund wollen wir heute einmal innehalten und uns einer Standortbestimmung versuchen, wo wir gerade in der Umsetzung des EU Sustainable Action Plans und damit in Sachen nachhaltige Geldanlage stehen. Wie kommen wir zu einer nachhaltigen Investmentwelt ohne Anleger und Dienstleister auf dieser Reise zu verlieren? Die Frage ist wichtig, denn ohne sie geht es ja nicht. Was böte sich da mehr an als ein Gespräch mit Jan-Peter Schott? Er ist Geschäftsleiter der Prima Fonds Service GmbH. Er hat im Rahmen des Fondskongresses eine Podiumsdiskussion geleitet mit dem interessanten Titel Nachhaltigkeit Quo Vadis? Und das fand ich so bemerkenswert, wen er da als Gäste zusammengestellt hatte, dass ich ihn gebeten habe, hier heute im Podcast mit mir über diese Runde, die er dort hatte, zu sprechen. Die war nämlich sehr interessant. Guten Tag, lieber Jan-Peter. Freue mich, dass du hier in der Sendung bist. Du hattest den Roland Kölsch vom FNG-Siegel da. Du hattest den von sehr vielen Leuten sehr geschätzten Herrn Dr. Leber von der Vermögensverwaltung Akatis da und den Herrn Markus Grünewald von IMOG Rating und hast mit denen darüber gesprochen, wo denn die Nachhaltigkeit hingehen soll. Jetzt stelle ich dir die Preisfrage, wenn du das alles in 2-3 Minuten zusammenfassen solltest. Was sind die wichtigsten Kernbotschaften, die du aus dieser Runde, am Fondskongress haben ja alle auch nur eine halbe Stunde Zeit für ihre Diskussionsrunde, wo du sagst, das muss eigentlich hängen geblieben sein bei jedem, der rausgegangen ist aus dem Raum.
Erstmal vielen Dank, Björn, dafür, dass ich hier die Chance bekomme, das im Podcast nochmal darzulegen. Standortbestimmung ist eigentlich eine ganz guter Begriff, weil wir sind ja wirklich tatsächlich dabei, in der Regulatorik ein Stück weit zu schwimmen. Das heißt, wir machen hier unsere Hausaufgaben, wir kriegen die auch immer ganz gut testiert, dass das alles funktioniert. Der Prima Global Challenge ist ein Artikel 9 Mandat. Insofern Hausaufgaben alle gemacht, aber wenn man jetzt ganz klar sagen soll, okay, und das ist jetzt alles wunderbar einfach und klar, da und da geht's hin, die Sache ist sonnenklar, dann wäre das einfach. So ist es aber nicht. Genau deshalb dann ja auch unser Podcast oder nicht unser Podcast, sondern unsere Podiumsdiskussion Quo Vadis Nachhaltigkeit. Da haben wir bewusst verschiedene Segmente zusammengeführt. Wir haben den Dr. Leber als Anlageberater und Fondsmanager auch von unserem Prima Global Challenges als jemand, der halt eben auch viel Erfahrung schon mit anderen nachhaltigen Investmentfonds aus dem eigenen Haus hat, ihn um seine Einschätzung gebeten, wo das Thema Nachhaltigkeit hingehen kann. Wir haben den Markus Grünewald gehabt von IMOG Rating, Leiter IMOG Rating. Das ist quasi dann die neutrale Instanz, die auf die Unternehmen guckt und eine Einschätzung zur Qualität der Nachhaltigkeit der Unternehmen abgibt, die dann wiederum als Datenbasis von Dr. Leber eingesetzt werden kann, um selber Investmententscheidungen zu treffen oder eben halt auch den Formalismus zu erfüllen, seinen Fonds in Richtung der verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien oder unseren Fonds zu entwickeln. Und dann haben wir den Roland Kölsch gehabt vom FNG. Und da geht es dann darum, wenn das Ganze dann zusammengesetzt ist, der Fonds zusammengestellt ist, die Frage, wie nachhaltig ist denn nun das Ergebnis? Die Einzelzutaten sind nachhaltig, der Fondsmanager, der Koch hat eine nachhaltige Idee dazu, packt die Zutaten zusammen und dann wird eben nochmal geguckt, wie das ganze Ergebnis insgesamt ist. Ist es denn nachhaltig? Und da habe ich unter anderem auch Roland Kölsch die provokante Frage gestellt, wie das denn eigentlich aussieht, ob wir denn das FNG-Siegel denn in Zukunft wohl noch brauchen werden. Und der hat da sinngemäß eigentlich geantwortet, wenn das mit der EU, mit den ganzen Offenlegungen und Transparenzverordnungen und was haben wir da nicht alles, der Taxonomie, wenn das alles jetzt schon rund laufen würde und komplett durchdekliniert wäre, dann wäre mit Sicherheit irgendwann sowas wie ein FNG-Siegel gar nicht mehr nötig. Aber er glaubt selber, dass er noch relativ lange da einen ziemlich guten, oder eine ziemlich sinnvolle Dienstleistung anbietet, weil dieser Weg dahin wohl doch noch eine ganze Weile dauert. Da gibt es unter anderem auch schon Ideen dazu, dass tatsächlich eine Kommissarin, EU-Finanzkommissarin, schon tatsächlich eine Neugestaltung der EU-Offenlegungsverordnung auf Level 1 nicht mehr ausschließt. Das heißt, Klarheit ist hier an der Stelle zunächst nicht gegeben. Jetzt möchte ich ein ganz kurzes Fazit geben. Was wird denn da entstehen? Das eine ist, Dr. Leber steht weiterhin zu seiner Überzeugung, Nachhaltigkeit rechnet sich nachweislich. Er glaubt allerdings auch, dass nicht so sehr die Daten, die von den Unternehmen jetzt aufgrund der Offenlegungsverordnung geliefert werden müssen, die Basis sind für seine Entscheidung, sondern er vertraut da lieber auf die Ratingagenturen, die dann doch sehr viel kritischer, vor allen Dingen auch schneller reagieren können, welche Daten sie erfragen und welche Daten sie von den Unternehmen bewerten. Das heißt, die Ratingagenturen werden weiter eine erhebliche Rolle spielen. Und das FNG, denke ich mal, wird auch weiter das Siegel. Das FNG-Siegel wird wahrscheinlich hier im deutschsprachigen Bereich tatsächlich der Standard werden. Also das ist, glaube ich, der Status quo, auf dem wir uns gerade befinden. Und wahrscheinlich wollen Sie mich jetzt fragen, wie es denn weitergeht von hier aus, wo wir gerade stehen.
Ja, da kommen wir gleich zu, Jan. Aber vorab mal ein Punkt. Ich hatte heute Morgen den neuen Podcast vom BVI gehört. Da ging es auch um das Thema ESG-Regulierung. Und da hat der Thomas Richter so irgendwie davon gesprochen, dass der ganze Prozess irgendwie derzeit nach seinem Verständnis ein bisschen ins Stocken geraten wäre. Und da muss ich sagen, dem kann ich mich gedanklich anschließen. Ich würde mal diese Parallele bemühen, wo da welche im Bastelkeller sind und sich so ein Riesending vorgenommen haben oder mit ganz großem Enthusiasmus rangehen und wollen was bauen. Und dann irgendwann funktioniert das alles nicht so ganz und so schnell, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann kommt diese Überlegung, hätten wir nicht vielleicht was Kleineres machen sollen? Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass das im Augenblick vielleicht ganz gut beschreibt, was in der ESG-Regulierung da passiert. Und deshalb, wenn wir das Ganze jetzt mal als eine Baustelle im Bastelkeller nehmen, lass uns doch mal sezieren, wo da welche Teile gerade sind. Lass uns mit der Taxonomie anfangen. Das Ding sollte ja auch schon längst fertig sein, aufgeteilt erst in den Klimaschutz und die Umweltziele betreffende. Dann sollte eine soziale Taxonomie kommen. Irgendwie habe ich den Eindruck, sozial haben die noch gar nicht angefangen, aber sind auch mit der Umwelttaxonomie noch nicht mal fertig. Wie läuft denn das da jetzt weiter?
Ja, wir haben ja diesen Nachhaltigkeitsdreiklang, ESG, und im Grunde genommen sind diese drei Bereiche, die durch die EU irgendwie mal in Form der Taxonomie geregelt werden sollen. Wir sind bei dem I, also bei dem ersten Teil Environmental, bisher stehen wir immer noch. Da gibt es dann sechs Unterziele, von denen zwei bisher in dem Bereich Nachhaltigkeit umgesetzt worden sind. Das geht also einmal um die Anpassung an den Klimawandel und die Vermeidung, die Eindämmung des Klimawandels. Das sind so die beiden Bereiche, die gerade aktuell bespielt werden. Also die gesamte Datenerhebung, die jetzt erfolgt, erfolgt eigentlich nur in diesen beiden Bereichen, was die Taxonomie betrifft. Damit noch nicht genug. Es gibt tatsächlich dann auch in diesen Bereichen immer noch verschiedene Durchführungen, wie man denn einzelne Unternehmenbereiche wohl bewerten kann. Und da gibt es dann halt eben auch noch Ideen, dass dann mal dann noch die Kfz-Zulieferung, die Schifffahrt oder den Luftverkehr noch in diese beiden ersten Ziele mit einbaut und für diese beiden Umweltziele halt noch technische Kriterien liefert. Also auch in diesen beiden Punkten des ersten Punktes, wo wir uns gerade befinden, ist immer noch Bewegung, da sind wir noch nicht fertig. Das heißt, der nächste Schritt, das S von ESG, da sind wir weit von entfernt. Das sollte eigentlich schon 2022 angegangen werden. Wir sind 23, das sehe ich in weiter Ferne. Die Daten, die wir hier haben, sind die Daten, die dann auch genutzt werden, um Artikel 9 Fonds oder Fonds Artikel 9 fähig zu machen. Wir haben da bewusst einen anderen Weg gewählt. Wir gehen gar nicht über die Taxonomie, sondern wir gehen tatsächlich auch über Nachhaltigkeitsausprägungen, auch welche, die wir ganz konkret messen, und sind so ein Artikel 9 Mandat geworden. Warum haben wir das gemacht? Die Taxonomie ist im Grunde genommen immer auch, muss die Daten nutzen, die die Unternehmen selber zur Verfügung stellen. Das ist dann wieder die nächste Richtlinie, das ist die CSRD-Richtlinie. Und da gibt es schlichtweg eben noch keine Daten. Führt dann dahin, wenn ich mir irgendwann mal angucke in einer Übersicht, so einer Tabelle, das ist so eine Matrix, wo man da Kreuzchen angucken kann, findet man bei einigen Fonds ein Kreuz, bei taxonomiekonform, bei anderen nicht. Bei uns findet man keins. Und bei denen, wo man ein Kreuz findet, guckt man danach, wie viele Prozent des Fonds sind denn dann taxonomiekonform? Und man stellt fest, dass das meistens weniger als 1% ist, weil da die Daten noch nicht mal vorliegen. Also auch hier, nach unserer Einschätzung, sind wir noch weit von dem entfernt, dass das Ganze verständlich und umsetzbar ist. Und wenn ich jetzt nur den Begriff der Verständlichkeit nehme, das war auch in Ihrer Einleitung oder in deiner Einleitung, Björn, so gesagt, das Allerwichtigste, was wir machen müssen, ist, dass wir das Verständnis für Nachhaltigkeit bei den Vermittlern und bei den Kunden tatsächlich ja, untermauern oder den Leuten das Verständnis geben für Nachhaltigkeit. Aber mit einer derart komplexen Regulatorik gelingt genau eben dieses nicht. Und im Grunde wird dann Nachhaltigkeit beliebig. Und das ist genau die große Gefahr, an der wir uns jetzt gerade befinden.
Es gibt ja Bemühungen, jetzt mit den Namen aufzuräumen. Es darf dann nur noch derjenige in Zukunft, so ist es gewollt von der BaFin und auch von der ESMA, da werden ja gerade Richtlinien geschaffen dafür, Worte wie SRI, Nachhaltigkeit oder ESG im Namen führen dürfen, die eine bestimmte prozentuale Menge Geld oder Titel aus diesem Universum nachhaltiger Titel letzten Endes im Portfolio haben. Aber da sind wir ja wieder beim Thema Daten. Damit kommen wir eigentlich zur nächsten Baustelle gleich auch Ratings. Wer bestimmt denn, ob die nachhaltig sind, wenn mindestens 60 oder 80% des Portfolios nachhaltig sind, dass die nachhaltig sind? Der eine sagt nein, der andere sagt ja. Du sagst, Daten liegen teilweise für die gar nicht vor. Das kommt ja schon manchem dann vor wie so ein Schildbürgerstreich. Streich, oder?
Ja, also das kann man jetzt nicht anders sagen, als dass im Grunde Richtung, ja, also Schildbürgerstreich fasst es vielleicht tatsächlich ganz gut zusammen. Wir haben hier bei dem Global Challenges, bei unserem Fonds, eine Mindestnachhaltigkeitsquote von 80%. Wir messen die Nachhaltigkeit über die SDGs, die Sustainable Development Goals. Die werden bei uns referenziert zu den globalen Herausforderungen ganz klar gemessen. Dann haben wir eine Erfüllung von Umweltzielen von 45%, eine Erfüllung von Sozialzielen von 5% und wir haben 0% Taxonomiekonformität. Und wie man diese verschiedenen Zahlen jetzt in Zusammenhang bringen soll und tatsächlich jemandem erklären soll, das halte ich wirklich tatsächlich für schwierig. Und ich glaube, da ist man dann als Berater auch tatsächlich gut aufgestellt, wenn man sich ganz genau überlegt, wenn man so einem Fonds hat, so wie unser Mandat zum Beispiel, dass man tatsächlich auf die USPs geht. Und was wir gemacht haben, wir haben gesagt, okay, diese ganze komplizierte Regulatorik, wir müssen wieder vereinfachen, wir müssen back to the roots. Wir haben ein Factbook. Im Factbook sind alle Unternehmen, in die wir investieren, aufgeführt. Da ist auch belegt, beschrieben, warum sie investiert werden. Und wenn ich das als ganz einfachen Punkt in der Beratung anbringe, kann ich dann sehen, dass ich mit dieser Arithmetik, die Zahlenarithmetik, die ich dann noch ausführen muss, dass ich dann entsprechend auch zu dem Ziel komme und dann eben ein Artikel 9 Mandat am Ende auch habe. Denn das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich in der Beratungslogik alle möglichen Häkchen setze und am Ende habe ich überhaupt gar keinen Fonds mehr, der das alles, was ich an Anforderungen habe, tatsächlich erfüllt.
Oh, klasse, jetzt habe ich alle Häkchen gesetzt. Jetzt hat der Kunde gesagt, dass ihm das wichtig ist. Da kommen wir gleich noch zu. Jetzt habe ich dem einen Artikel 9 Fonds vermittelt, weil ich der Ansicht war, dass er das ja unbedingt haben wollte. Er hatte großes Interesse an starker Nachhaltigkeit. Jetzt habe ich ihm einen Fonds vermittelt und der rudert jetzt auch noch zurück und sagt, hey, ich bin gar nicht 9, ich musste das zurücknehmen, ich bin Artikel 8. Da sind wir doch dann jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, wo man sagen muss, das Chaos herrscht.
Das sehe ich auch ganz genauso. Wenn man sieht, welche Mandate teilweise Richtung Artikel 9 gegangen sind, hat mich das persönlich auch sehr verwundert. Wir sind einen anderen Weg gegangen bei der Prima. Wir haben tatsächlich bis zum September letzten Jahres gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal ganz in Ruhe an, was für Anforderungen eigentlich ein Artikel 9 Mandat hat. Und dann gäbe es so verschiedene Tricks, wie man mit so Einzelideen tatsächlich einen Fonds Artikel 9 fähig machen kann. Genau das haben wir nicht gemacht. Wir sind halt hingegangen, haben gesagt, okay, wir haben diese 7 globalen Herausforderungen. Jedes Unternehmen muss mit seinem Kerngeschäft einen nennenswerten Beitrag leisten. Wir referenzieren unsere Herausforderungen mit den SDGs und die messen wir ganz genau. Da schreiben wir den Verkaufsprospekt rein. Und da ist tatsächlich die Nachhaltigkeit, die uns Artikel 9 befähigt, auch die Grundnachhaltigkeit, die wir in dem Mandat haben. Also you get what you see. Das war unser Paradigma bei der Herangehensweise, dass wir tatsächlich nicht irgendeinen Hütchenspielertrick machen, um dieses Artikel 9 dann irgendwie technisch zu erreichen, sondern tatsächlich sagen, okay, das Grundgerüst oder den Nachhaltigkeitskern unseres Fonds, den nehmen wir und bringe ihn auf diese Artikel 9 Fähigkeit. Und damit kann der Vermittler dann bei uns auch tatsächlich sehen, für alle 7 globalen Herausforderungen im Jahresbericht, muss ja offengelegt werden, steht dann halt drin, wie weit und wie gut wir diese einzelnen Ziele da erfüllen.
Eine Diskussion, die ich in den letzten Wochen dann häufiger gehört habe nach dem Zurückrudern, ist, dass viele sagen, naja, wir mussten von 9 auf 8 zurück, weil wenn wir jetzt wirklich 9 geblieben wären, da wäre noch ein Exotenportfolio geblieben mit einem Anlageuniversum, das so klein ist, dass Sie als lieber Kunde das eigentlich nicht haben wollten. Das lässt dann in der Tat diese Argumentation irgendwo den Eindruck erscheinen, man könne nicht wirklich extrem nachhaltig filtern bzw. impactmäßig unterwegs sein, ohne massiv auf Performance verzichten zu müssen. Beobachtest du diese Diskussion auch und wie begegnet ihr dem mit euren Artikel 9 Fonds?
Also wir haben einen Artikel 9 Fonds, bei den anderen sind wir Artikel 8, den anderen Fonds von der Prima. Und tatsächlich ist genau das, was du da gerade beschreibst, Björn, das ist so, wenn ich mir angucke, wenn ich jetzt einfach mir die EU-Regulatorik angucke, dann gibt es die Offenlegungsverordnung, die sagt, wie ich es denn offenlegen muss. Und dann gibt es die Taxonomieverordnung, die sagt, wie denn Nachhaltigkeit nach EU-Vorstellungen definiert werden muss. Wenn ich mit diesen beiden Instrumenten tatsächlich einen Fonds Richtung Artikel 9 bewege, dann habe ich jetzt das große Problem, dass in meiner Taxonomie noch keine Unternehmen tatsächlich Daten liefern und ich im Grunde genommen ein Portfolio habe, wo 1% nur nachhaltig ist. Das ist mein Problem. Wenn ich aber, und das ist ein Weg, den die EU offen, ja, oder anbietet, das Thema Nachhaltigkeit nicht über die Taxonomie regle, sondern über andere Nachhaltigkeitskriterien wie die Sustainable Development Goals, die ich dann auch messen muss, die ich dann aber über eine Ratingagentur bekomme, dann habe ich eine Nachhaltigkeit, die ich auch auf das ganze Portfolio beziehen kann. Und dann habe ich auch die Diversität im Portfolio. Dann werde ich eben nicht eingegrenzt. Und das ist ja bei uns tatsächlich gegeben beim Prima Global Challenges. Wir haben die Eisenbahnlinien drin, wir haben Intel da drin, wir haben aber auch so einen kleinen ja, Interface, ein Unternehmen, was halt aus Plastikresten Teppichböden herstellt. Wir haben die Arubis drin, also ein sehr, sehr breites Portfolio. Wäre uns nicht geglückt, hätten wir uns an die Taxonomie gehalten, da hätten wir eine deutliche Eingrenzung erfahren, zumindest temporär. Denn die Unternehmen müssen ja in Zukunft die Daten liefern. Und da sind wir eigentlich bei dem nächsten Kardinalpunkt, der sich stellt. Und das ist die Frage, welche Daten sind denn besser? Sind denn die Daten von den Ratingagenturen besser oder ist es die Selbstauskunft der Unternehmen, die dann gleichwohl durch einen Wirtschaftsprüfer überprüft werden, sicherlich dann auch justiziabel sind? Aber wie gut sind denn solche originär von den Unternehmen selbst gelieferten Daten im Vergleich zu den Daten, die eine externe Nachhaltigkeitsratingagentur erhebt, die von uns bezahlt wird, also nicht von dem zu bewertenden Unternehmen, und die dann auch einen ganz anderen Freiheitsgrad hat, Fragen zu stellen. Die Fragen, die die Wirtschaftsprüfer bei den Unternehmen stellen müssen, das sind die, die sich eine EU-Kommission am Schreibtisch ausgedacht haben. Ja, das sind die Fragen, die dann gestellt werden müssen zur Nachhaltigkeit der Unternehmen im Rahmen der CSRD-Richtlinie, also das, was in die Taxonomie reinläuft. Die Fragen, die die Nachhaltigkeitsratingagenturen stellen, das sind natürlich ganz, ganz andere Fragen. Die können da kreativ sein. Das ist ja genau deren Job, die Fragen genauso zu stellen, dass wir als Unternehmen, die gerne investieren wollen, auch einen Mehrwert durch die Nachhaltigkeit haben. Du hattest am Anfang das Bild gemacht von diesem Bastelkeller. Ich mache mal ein anderes Bild. Das ist ein bisschen mehr so im Investmentbereich zu Hause. Wir sollten uns einfach nur mal vorstellen, dass die EU festgestellt hat, oh ja, Value Investing, Bombending, läuft super. Das sollten eigentlich alle Investoren sollten nach dem Value-Prinzip arbeiten. Wir machen jetzt einen Standard, wir setzen uns in der EU zusammen und sagen, wir machen jetzt mal alle Value Investing und dann kommen so Zahlen raus, wie man muss ein Kursgewinnverhältnis mindestens muss kleiner sowieso sein, dann erst wird ein Unternehmen investierbar. Jeder weiß, dass das viel zu kurz gegriffen ist, so eine Zahl aus dem Kontext zu greifen. Ja, das ein Kursgewinnverhältnis kann genauso gut deshalb gut sein, weil der Kurs eben gerade extrem eingebrochen ist. Also im Kontext, das mit der Zukunftsperspektive wird ja erst aus so einer Zahl etwas. Und das ist im Grunde genommen passiert, dass die gute Nachhaltigkeit, die Portfolio qualifizierend eingesetzt werden kann, ist immer die Nachhaltigkeit, die aus dem Bereich der Wissenschaft kommt, wo viele Leute darüber nachgedacht haben, was denn tatsächlich in der Welt von morgen passieren kann. Und darauf müssen wir halt achten. Wir können nicht hingehen und sagen, okay, wir haben ein Expertengremium von Verwaltungsleuten in Brüssel sitzen, die sich dann überlegen, wie eine gute Nachhaltigkeit aussieht. Kein Value Investor würde sowas glauben, dass man mit so einer, ja, Instruktion aus Brüssel einen guten Value Investment Fonds machen kann. Aber genau das versuchen wir gerade im Nachhaltigkeitsbereich. Und das funktioniert halt einfach schlichtweg nicht. Heißt für uns als Fondsgesellschaft, wir haben die EU-Regulatorik in Brüssel. Wir müssen die erfüllen. Das ist ein Must-Have. Anders geht es nicht. Das kriegen wir aber auch gut hin. Weil wir schlau sind, haben wir das eben so gemacht, dass wir das ohne die Taxonomie machen können. Und dann gucken wir weiter auf das, was eigentlich die Nachhaltigkeit für uns ausmacht, dass wir wirklich am Puls der Zeit sind, dass wir einfach mit dem breiten wissenschaftlichen Blick nach vorne gucken. Integration von vielen diversen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Und wenn wir da gucken, was die meinen, was in der Welt von morgen ist, haben wir die besten Prognosequalitäten. Und genau das suchen wir über den Schlüssel der Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit nur eine mehrdimensionale Betrachtung von den Dingen, die vielleicht morgen auf dieser Welt passieren, dass man sich da vernünftig aufstellen kann. Und genau sowas kann ein Verwaltungsapparat eben nicht in der Flexibilität liefern, wie zum Beispiel, also das ist dann, was die Unternehmen über die Wirtschaftsprüfer berichten müssen, steht dem entgegen, was die Ratingagenturen tatsächlich mit viel Kreativität und Intelligenz an Kriterien zugrunde legen, um zu entscheiden, ob ein Unternehmen nachhaltig ist. Und genau die Diskrepanz, da stehen wir gerade.
Ich fand das eingangs interessant, dass du gesagt hast, dass du den Roland Kölsch, den Guten, gefragt hast, ob er denn überflüssig wird in dieser Welt, in der dann mit den nachhaltigen Ratings gegebenenfalls irgendwann staatliche regulatorische Ratingvorgaben entstehen, die das überflüssig machen. Es ist ja eine Frage, ob man Produkte in Form von Fonds ratet oder ob man eben die Unternehmen schon vorher research-technisch als Ratinggesellschaft bewertet. Ein Punkt, der mir da interessant erscheint, und der war auch in diesem BVI-Podcast lustigerweise mit aufgegriffen, ist ja, dass das ein Oligopol von Gesellschaften ist, die diese Marktmacht haben, die Ratings dort zu erstellen. Wenn wir die Anbieter fragen, bei wem kauft er das Research ein, die eine Hälfte sagt MSCI, die andere sagt ISS. Ja, es gibt noch ein, zwei andere, aber das ist ein Markt für ganz wenige. Und wenn ich da mit dem negativen Rating oder auch nur einer Nuance, die eben darüber entscheidet, ob ich noch den Schwellenwert erfülle oder nicht, wenn ich da mit der schlechten Note weg bin, dann bin ich aus dem Anlageuniversum ganzer Manager raus. Was glaubst du, wie sich das da weiterentwickeln wird?
Ja, wie es sich weiterentwickelt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wäre dringend angebracht und angezeigt, dass die EU an dieser Stelle für eine gewisse Vielfalt im Markt sorgt. Ja, dass es eben dann nicht sich so ein Duopol da bilden kann oder Oligopol ist auch schon zu eng gefasst. Es müsste wirklich auch ein Wettbewerb bei den Ratingagenturen wäre gut, wäre zielführend. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen, was im Markt immer gut ist, wenn Wettbewerb herrscht. Und tatsächlich die Unternehmen wie wir zum Beispiel, wenn wir uns Ratings besorgen, dann gucken wir sehr genau, bei wem wir wo die Ratings einkaufen, weil wir die Ratings ja in erster Linie nicht nutzen, um uns schön grün nach außen darzustellen und zu zeigen, hey, guck mal, wir können dies und das und jenes, sondern wir nutzen ja diese Ratings ganz vor allen Dingen auch, um qualifizierte Investmententscheidungen zu fällen. Und da ist dann die Qualität der Ratings das, was wirklich zielführend ist. Ich will mal einfach ein Beispiel geben, ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein CO2-Footprint hat, Carbon Footprint, dann ist das ja ein CO2-Äquivalent Carbon Footprint. Das heißt, da sind nicht nur CO2-Werte drin, sondern da sind alle Treibhausgase, Lachgas genauso wie Methan mit zusammengefasst. Und bei dieser Äquivalentbildung muss ich Annahmen treffen. Eine Annahme ist zum Beispiel, wie lange betrachte ich denn das Methan im Vergleich zum CO2? Ne? Wenn ich das kurzfristig betrachte, auf 20 Jahre ist es ungefähr 80 Mal so stark vom Treibhausfaktor. Wenn ich einen längeren Zeitraum zugrunde lege, aber nur noch 25 Mal so stark. Was ist denn jetzt die richtige Normierung für meine Betrachtungsweise? Klar gibt es da festgelegte Normierungen, die jetzt aktuell genutzt werden. Aber als Ratingagentur habe ich Freiheitsgrade und als Investor habe ich da vielleicht auch Ideen, was denn für meine Entscheidungsbasis vielleicht die bessere Betrachtungsweise ist. Genauso wie im Value Investing. Ja, da sind dann eben auch verschiedene Kennzahlen, die ich als Unternehmen unterschiedlich generiere, um da zu einem Ergebnis zu kommen.
Schauen wir zum Schluss noch auf das Thema der Befragungen, die Nachhaltigkeitspräferenzen beim Anleger einholen. Dazu sind wir ja als Institute seit August letzten Jahres schon verpflichtet. Jetzt mit Ende April wird es dann oder Mitte April sogar schon auch für die 34F-Vermittler gelten, die ja in eine Gesetzeslücke, so will ich das mal nennen, zunächst mal gerutscht waren, die jetzt geschlossen wird. Aber wenn ich mir anschaue, was ich so von Pools, was ich von Plattformen höre, wie reagiert wird, ich muss den Anleger fragen, ist dir das Thema wichtig, ja oder nein, möchtest du, dass es berücksichtigt wird oder nicht? Erstaunlich häufig wird angekreuzt, nein. Obwohl wahrscheinlich gefühlt alle diese Leute irgendwie Sympathie für das Thema haben und das ja eigentlich auch möchten. Kurzum, da muss es ja irgendwelche Beweggründe dafür geben, dass da so gekreuzt wird, wieder gekreuzt wird. Das zeigt doch eigentlich auch, dass dieser Teil der Regulierung und seine Umsetzung auch gerade vor die Wand fährt.
Ja, also das sehe ich ganz genauso. Ich glaube gerade, dass da ein unglaublicher Bärendienst gerade erwiesen wurde. Wenn man eine Nachhaltigkeit so unverständlich kommunizieren muss in einem Beratungsgespräch, dass der Kunde am Ende überhaupt gar nicht weiß, was ich wirklich von ihm will. Ich hatte mal kurz eben dargelegt, ne, 0% taxonomiekonform beim Prima Global Challenges, aber irgendwo dann doch die 80% Nachhaltigkeitsquote und Umweltziele 45%. Da blickt ja da schier am Ende einfach keiner mehr durch. Deshalb rate ich auch immer nur den Beratern, dass in dem Termin, in der Besprechung wirklich möglichst erstmal so einfach zu halten, dass man sich auf den USP fokussiert und sagt, okay, lieber Kunde, bei uns wäre zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne einen transparenten Fonds haben, ich würde gerne 100% des Portfolios offengelegt wissen und wissen, warum welches Unternehmen investiert wird. Wenn man die Fragen geklärt hat, dann ist es schon relativ klar, dass man dann auch mit unserem Fonds da gut bedient ist. Dann muss man natürlich sich vorher informieren, okay, wenn der jetzt sagt, ich will da ein Kreuz haben, was sagt tatsächlich taxonomiekonform, dass das nicht relevant ist. Dazu muss ich aber wieder ein Verständnis haben. Ist es denn wirklich gut oder schlecht, ob es nun taxonomiekonform ist oder nicht? Da hatte ich kurz versucht darzustellen. Taxonomiekonform heißt Unternehmen, wirtschaftsprüfungsrelevant, Daten veröffentlicht, die werden aggregiert zusammengeführt und dann eben ausgewertet. Oder kann ich mich der Nachhaltigkeit halt auch über den eleganten Weg nähern, dass ich über Ratingagenturen arbeite und da wahrscheinlich die dynamischere und eben auch zielführendere Nachhaltigkeit erreiche? Sowas, wie wir das eben darstellen. Und das muss ich als Vermittler aber wissen, dann kann ich dann mit dem Kunden auch in der Beratung die richtigen Kreuze setzen, weil der Kunde gut informiert dann eben auch klug diese Entscheidung so fällen kann, dass am Ende der richtige Fonds rauskommt. Nur alleine an dem Punkt, was ich jetzt hier erklären musste, dass man dieses Prozedere irgendwie versteht, sieht man, dass es im Grunde ja für eine Beratungssituation absolut ungeeignet ist, in der Art und Weise arbeiten zu müssen. Ja, wir kennen das aber vorher schon auch, als die Risikoklassen reinkamen in die Beratung, dass sich da in den ersten MiFID-Dingen eben die Risikoneigung des Kunden erfassen musste. Vom Prinzip her ist es ja völlig richtig. Die Frage ist immer nur, wie kann ich es denn tatsächlich in der Beratung umsetzen? Und das ist bei der Nachhaltigkeit gar nicht anders als bei den anderen verschiedenen Beratungsobliegenheiten, die über die Zeit gewachsen sind. Es ist gut gewollt, aber leider so komplex und schlecht gemacht, dass es dazu führt, dass die Leute eher abgestoßen werden von dem Thema. Und das ist wirklich schade.
Minute 26 des Podcasts gibt uns die Möglichkeit zu sagen, was tun, sprach Zeus. Denn wir beide sind uns ja durchaus einig, diese Regulierung geht ja nicht mehr weg. Das heißt, es ist ganz klar politischer Wille, dass das Ganze eine Bewegungsrichtung haben soll. Geldströme sollen helfen, eine nachhaltigere Welt zu bauen. Die Frage ist nur, wie entweder die Regulierung optimiert wird, optimiert im Sinne von praxistauglicher, du hast es gerade selber gesagt, oder aber noch konsequenter, es wäre ja auch vorstellbar, dass irgendwann der Regulator hingeht und sagt, ich gebe oben einfach vor, was nicht mehr gekauft werden darf. Das wäre natürlich der massivste Eingriff in den Markt, den wir uns alle nicht wünschen. Hältst du es für möglich, dass es sich sogar in diese Richtung entwickelt?
Halte ich für möglich, halte ich aber für falsch. Also ich bin immer dafür, absoluter Freund davon, dass der Markt möglichst frei agieren kann. Wir müssen dem Markt Leitplanken setzen, aber wir sollten so wenig Leitplanken wie möglich setzen. Immer nur das tatsächlich wirklich verbieten. Regulatorik ist halt immer auch Verbot von den Dingen, die absolut gar nicht mehr gehen. Ja, und alles andere sollte dann der Markt wirklich offen für sich lösen. Da sollte dann wirklich einfach die klügste Technologie diejenige sein, die dann am Ende auch tatsächlich gewinnt. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu viel regulieren und in irgendwas Planwirtschaftliches reinlaufen. Wir müssen tatsächlich sehr ideenoffen in diese Zukunft gehen. Denn eins ist ja völlig klar, mit dem Klimawandel stehen wir vor einer unglaublichen Herausforderung. Und gerade da können wir nichts gebrauchen, was uns in irgendeiner Art und Weise eingrenzt, was die Ideen angeht. Natürlich klar, wir wissen, ein paar Begrenzungen sind da, die müssen halt gesetzt werden. CO2 muss eben deutlich weniger emittiert werden. Das muss so reguliert werden und das geht wahrscheinlich über Besteuerung, Verbote, sowas in der Art muss es wohl sein. Das geht nicht anders, aber dann dem Markt an der Stelle freie Hand lassen. Das ist mein ganz klares Appell. Und ganz wichtig, dass wir eben da eben nicht ideologisch irgendwie entscheiden, sondern wirklich uns auf die breite Information aus der Wissenschaft verlassen. Und dann denke ich mal, sind wir ganz gut beraten.
Schönes Schlussfazit, nehme ich einfach so, nicht nur mit Blick auf die Uhr. Nein, ich glaube, das ist der Punkt, wo man weiterkommt, den gesunden Menschenverstand, den Sachverstand wirken zu lassen und nicht ideologisch zu sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo derzeit auch das eine oder andere vielleicht einfach falsch läuft. Ich danke dir schon mal für diese Standortbestimmung, die durchaus kontrovers ist. Wir versuchen ja durch Podcasts wie diesen einen Beitrag zur Diskussion zu leisten. Wir unterstellen, dass diesen Podcast auch Leute hören, die vielleicht im Zweifelsfalle an den Schalthebeln der Macht mitsitzen und sich über solche Gespräche wie das, was wir hier gerade geführt haben, weiterbilden. Und wenn wir da Impulse liefern konnten, dann war es gut. Und ansonsten hat mancher draußen verstanden, dass wir selber hier in unserem Podcast schon verstehen, was er so tagtäglich draußen an der Front leisten muss, wenn er Sympathien für das Thema Nachhaltigkeit hat und eine praxistaugliche Beratung da durchführen will. Ja, zum Schluss frage ich immer nach einer Literaturempfehlung. Was hast du uns heute mitgebracht, Jan?
Ich habe doch drei Empfehlungen sogar dabei. Das eine
Wow.
ist die Summary for Policymakers vom IPCC AR6. SYR, das ist also die Zusammenfassung des letzten
Ich wollte gerade
IPCC-Berichts
sagen,
für
das klingt nicht, als
Policymakers.
wenn es für den Nachttisch tauglich wäre.
Ist es nicht, aber es ist wenigstens die Zusammenfassung. Die ist nicht lang, die kann man tatsächlich mal lesen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Die zweite Empfehlung, die baut gleich darauf auf. Und zwar, wenn man es mal einfach eingibt, Write a Summary of HTTPS und so weiter und so fort. Und das ist dann die Zusammenfassung von ChatGPT des IPCC-Berichts, auch ganz interessant, was der daraus macht. Die sechs wichtigsten Punkte sich da einfach mal zusammenfassen lassen. Und die letzte Empfehlung, die ich mitgebracht habe, um das Ganze nochmal auf eine wissenschaftliche Datenbasis zu stellen, wo ich weiß, dass es sehr kontrovers gesehen wird, das ist das Buch Schockwellen von Claudia Kempfert. Und das empfehle ich jedem auch gerne, sich entweder als Hörbuch anzuhören oder zu lesen. Ich denke mal, das ist immer gut, breite Basis für gute Diskussionen zu haben.
Gut, dann danke ich dir, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Danke für deine Literaturempfehlung und meine Damen und Herren, Ihnen danke ich natürlich dafür, dass Sie hier zugehört haben. So Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sondern nur mal in diese Folge reingehört haben, ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast bewerten, wo Sie die Möglichkeiten dazu haben, wenn Sie ihn in den sozialen Netzwerken, da wo Sie einen Beitrag finden, liken und wenn Sie ihn weiterempfehlen an Kollegen, an Freunde. Und verabschiede mich wie gewohnt hier aus dem ABC Tower in Köln als Westfale, trotzdem mit einem kölschen Tschö.